Ja, viele Begriffe, was wir da machen sollen. Ich will mal zwei herausstellen. An Pfingsten geht es darum, ob wir trübe Tassen bleiben oder ob wir einladende Gemeinde sind und werden. Ich lese dazu noch aus dem angefangenen Kapitel der Apostelgeschichte 2 noch einige Verse dazu. Ja, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das bedarf der Erklärung. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir kennen die Geschichte. Ich fühle mich wieder so als ein Top-Erinnerer an noch toppere Ereignisse in der Bibel. Ja, darum geht es. Bleiben wir trübe Tassen oder werden wir lebendige Gemeinde? Als Notfallseelsorger lernte ich bei einem tragischen Anlass eine betagte Witwe kennen. Sie hatte gerade ihren einzigen Sohn verloren und war völlig aufgelöst. Für anstehende Sterb- und Beerdigungsformalitäten hatte die Witwe wirklich keinen Sinn. Sie nahm mein Angebot gerne an, sie zum Bestattungsdienst zu begleiten. Dort beriet uns eine einfühlsame Dame fachlich und kompetent. Die Beraterin wollte uns, wohl in guter Absicht, etwas Tröstliches mitgeben. Sie meinte, wenn ich bei Sonnenaufgang über den Waldfriedhof spaziere, erfüllt mich die erwachende Natur mit tiefem Frieden. Deshalb brauche ich keine Kirche. Konnte man das als Christ einfach so hinnehmen? Ich betete still und bat Gott um eine gute, passende Antwort. Aber die kam nicht durch mich, sondern durch die aufgelöste, von Trauer geschüttelte Witwe. Noch während ich also die angemessene Antwort suchte, erwiderte die leidgeprüfte Katholikin an meiner Seite mit betonter Stimme: Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich konnte nur Beifall nicken und sie darin unterstützen. Die Beraterin schien überrascht, aber sie ließ es dabei bewenden. Ich frage mich, wo hatte diese so geschüttelte Frau plötzlich in diesem Augenblick diesen Bekennermut her? Mein erster Gedanke: Wer ist der Heilige Geist und was ist er nicht? Geist ist er, weil er unsichtbar ist. Nur seine Wirkungen und Auswirkungen werden sichtbar. Wie bei einem starken Wind, der ein Segelboot über den See treibt. Heilig ist der Heilige Geist, weil er Gott ist. Alles Göttliche ist heilig. Was Gott gehört, was ihm eigen ist, was sich dem Allmächtigen zu eigen gibt, das ist Heilige. Deshalb sprechen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis auch: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Hier sitzen viele Heilige. Natürlich in ganz anderem Sinn, als die katholischen Geschwister das sehen. Wir sehen es so: Jemand, der ein Gott hingegebenes Leben führt, lebt heilig. Aber schaffen wir das? Wir Typen, ich eingeschlossen? Mann, ich fall ja schon um, wenn mich jemand fragt, wo ich heute war. Da habe ich ja heute nicht mehr, aber ich kenne euch ja und ihr seid ja empfehlenswert. Heute kann ich frei sagen, ich war in der Freien Evangelischen Gemeinde eingeladen. Die erlauben es sogar, einen Volkskirchler zu ihnen zu predigen. Das traue ich mich heute zu sagen. Früher nicht immer so ohne weiteres. Ja, aber da gibt es so viele Dinge. Vielleicht denken wir über einen anderen etwas nachlässig. Vergessen ganz, dass einer den anderen höher achten soll, als wir uns selber achten. Egal, ob er hier bei uns sitzt oder mit uns in einer Werkstatt oder in einem Büro arbeitet und eigentlich gar nichts von Gott wissen will. Auch ihn haben wir zu achten, denn er ist von Gott wertgeschätzt. Das macht die Achtung, die von mir erwartet wird, aus. Also, So viel zum Heilig. Der heutige Text, dass der Heilige Geist nicht irgendein Wind ist, haben wir schon mitgekriegt. So, ich muss noch ein bisschen hier die Technik ordnen. Der Heilige Geist kommt nicht aus Wolkenkuckucksheim, nicht aus einem azurblauen Ferienhimmel. Vom Himmel heißt nach der Bibel, er kommt von Gott. Und das gewaltig. Unsere Sprache reicht dabei überhaupt nicht aus, um Gott zu beschreiben. Deshalb wird die Wirkung des Heiligen Geistes mit dem Bild vom Feuer beschrieben. Feuer braucht es zum Wärmen in einer kalten Welt, um nicht zu erfrieren. Feuer braucht es zum Garen, damit das Leben auch appetitvoll ist und nicht zum Aufhören. Und dass die Feuerzungen als geteilt beschrieben werden, daraus entnehme ich, dass sie auf einen jeden der Jünger und Jüngerinnen setzen. Es will heißen, wir Christen sind keine Einzelkämpfer. Ich habe ja hier zwei Bilder, ne? Da, die trübe Tasse ist ein Einzelkämpfer. Frommer Kaffee, aber eben Kaffee. Das eine anziehende, freundliche Gemeinde. Christen sind keine Einzelkämpfer. Wir brauchen einander, auch wenn es schwerfällt. Dass wir einander aushalten, schenkt ja der Heilige Geist. Damals ging das so, dass jeder den anderen verstand, auch wenn der aus einer ganz anderen Gegend kam und ganz unverständlichen Dialekt sprach. Trotzdem verstanden die, was die Jünger erzählten. Das ist gewaltig. Aber wenn jemand einen unsympathischen, freundlich begegnet, ich will ja nicht sagen liebt, einen unsympathischen, freundlich begegnet, dann ist das schon etwas Außergewöhnliches. Ich schaff das nicht. Solche Typen, da mache ich meistens einen Bogen drum. Also so aus dem Auto, wenn ich da einen sehe, wo ich denke, oh, da geht mir das Messer in der Tasche auf, dann bete ich wenigstens für ihn im Auto. Es ist ja nicht schwierig, ne? Bete wenigstens für ihn. Aber wenn er mir dann so auf Augenhöhe gegenübersteht, da brauche ich die Liebe Christi in meinem Herzen. Denn er liebt ihn und wenn ich mich Jesus anschließe, dann dürfte es auch diesem Typ wohl möglich sein zu lieben, zu achten, wertzuschätzen. Schauen Sie, daran sollten wir die Pfingstgaben, die ausgeschüttet sind, bis heute messen. Staunen, was Gott aus so einem Typ wie mir in einer bestimmten Situation macht, zur Ehre Gottes. Und zur Wohltat eines anderen Menschen. Das ist Pfingsten. Das macht der Heilige Geist. Das kriege ich nicht hin. Und wenn ich daneben tappe, in alle Fettnäpfchen passiert einem ja auch manchmal, dann haben wir Christen die Möglichkeit der Vergebung. Denn Jesus ist auch dafür gestorben, dass wir nicht immer auf voller Höhe seines Geistes sind. Er vergibt uns unsere Schuld. So können wir auch im Vater unser beten. Vergib uns unsere Schuld. Er wird's tun. Und dann können wir wieder damit rechnen, dass er alle seine Beziehungsfähigkeiten, die wir in den Beschreibungen des Lebens Jesu ja kennen, dass all diese Beziehungsfähigkeiten teilweise für die bestimmte Situation, für die bestimmte Begegnung mit einem anderen Menschen uns plötzlich gegeben ist. Wir staunen selber, wie war das denn jetzt möglich? Ich reagiere doch bei diesem Anlass immer so und so. Heute nicht. Wie schön. Und der andere hat sogar gelächelt, der sonst sich nie sowas abbringen kann. Sogar Demenzkranke. Sie wissen, ich bin ja alten Seelsorger und gehe auch in die Demenzstation. Die singen unheimlich gern. Ich singe mit ihnen Jesuslieder. Einige kennen die sogar und singen kräftig mit. Eine Frau hatte noch ein tragischeres Schicksal als die Frau, von der ich hier gerade eingangs gesprochen habe. Die hat bei einem Hausbrand ihren Mann verloren. Und seitdem ist die stumm, kriegt kein Wort mehr raus. Inzwischen kennt sie mich. Dann wird sie plötzlich wach, lebendig. Die Augen müssen sie sehen. Das sind sprechende Augen, nur sie finden keine Worte. Und ich bete schon lange für sie. Herr, schenk ihr doch ein Lächeln. Letzten alten Gottesdienst haben sie mit reingebracht. Geht ja nur, wenn eben auch Leute da sind, Betreuer genügend da sind, die die in den Gottesdienst bringen. Alleine können die ja nicht kommen. Da kam sie mit. Und ich grüßte sie freundlich, gab ihr ein Liedblatt. Und dann guckt sie mich an, erkennt mich wohl. Genau weiß ich das nicht. Aber auf einmal Gebetserhörung. Sie lächelte und nicht nur so ein bisschen verzogen, sondern richtig kräftig. Und ich hatte den Eindruck, eine Freudenträne rollte ihr die Backe runter. Das ist Wirken des Heiligen Geistes, dass wir das vermitteln dürfen. Nicht, weil Manfred Engel so gut ist, können Sie vergessen. Mir fällt so vieles nicht ein, was richtig wäre in einer bestimmten Situation. Aber dass ich dann doch das eine oder andere richtig mache, ist für mich immer ein Grund zum Danken, weil ich wieder die Kraft des Heiligen Geistes spüren konnte, obwohl ich manchmal gar nicht darum gebeten hatte. So ist das. Unser Gott gibt immer überschwänglich. Ja. Unsere Sprache reicht eben bei weitem nicht aus, Gott zu beschreiben. Ein weiteres Zeichen markiert die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Der Heilige Geist macht die etwa 120 Jünger sprach- und damit beziehungsfähig. Unser großes Problem, sagen die Psychologen und die Volksverbesserer, das Miteinanderreden ist wichtig, gehört zur Beziehungsfähigkeit. Wenn zwei, die sich noch so lieben und mit Augen schmachtend verzehren, wenn die nicht miteinander reden, passiert überhaupt nichts. Reden ist wichtig. Und wir wissen ja, wer die Dauerredner im 12-Jüngerkreis waren, ne? Das waren nicht viele. Also wenn das ein Drittel war, dann kommen wir schon ziemlich hoch. Die anderen sagen scheinbar nie was, werden von den Evangelisten nie erwähnt. Zumindest haben sie nichts vernünftig, Schlaues, Weitergebenswertes gesagt. Aber so die Dauerredner im Kreis, auch sie waren eigentlich nicht fähig. Also ich weiß nicht, ob man den Petrus verstanden hätte, wenn der Galiläisch in Jerusalem gesprochen hätte, ob die anderen Juden ihn verstanden haben. Das ist vielleicht so, wie ein Schweizer aus der hintersten Ortschaft des Emmentals einem norddeutschen Friesen begegnet. Und die sprechen beide in ihrer Muttersprache. Und wenn die nicht gebildet sind, wenn die in der Volksschule das nicht mitgekriegt haben, dass wir eine Einheitssprache in Deutschland haben, das ist natürlich für die eine Fremdsprache, aber dann verstehen die sich nicht. Ja, aber Gott kann machen, dass man sich versteht. Selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, versteht man sich mitunter nicht. Problem vieler Ehepaare. Sprechen dieselbe Sprache, kommen aus der gleichen Gegend, gleichen Dialekt, sind vielleicht auch gleich gebildet, haben auch gleiche Interessen, aber verstehen sich nicht mehr. Da braucht es den Heiligen Geist, der uns sprachfähig macht, hörfähig genauso macht. Denn man ist unter den Theologen sich überhaupt nicht einig, ob das hier ein Sprachwunder ist oder ein Hörwunder ist. Der Lukas hat das so geschrieben, dass man beides annehmen kann. Auf jeden Fall, sprechen und hören spielt hier eine wichtige Rolle. Natürlich, wenn man hört, kann man sich auch irren, was man gehört und verstanden zu haben glaubt. Denn die einen meinten, die wären besoffen, und das morgens um 9 Uhr schon. Und süßer Wein, so richtiger Sabbatwein, haben sie denn schon mal getrunken? Sabbatwein, das ist meistens Likörwein bei den Juden, wenn die Sabbat feiern. Wenn man da zu viel und dann schon am Morgen bei der Hitze trinkt, da ist man schnell irgendwo anders. Ja, das meinten eben einige. Die hörten zwar und verstanden auch, aber trafen die falschen Schlüsse. Es entstand Erklärungsbedarf. Weil der Petrus hat die Predigt bestimmt nicht vorbereitet, wie ich meine. Aber der Herr gab ihn durch seinen Geist, wie er verheißen hatte. Er wollte uns erinnern an all das, was er gesagt hatte. Und der Petrus erinnerte sich an all das, was Jesus ja schon x-mal in der Jüngerschule gesagt hat. Und das gab er jetzt einfach als Erklärung weiter. Und einige korrigierten ihre irrige Meinung, besoffen und so weiter, und merkten auf einmal, das geht ja mich ganz persönlich an, was die da von den großen Taten Gottes berichten. Und so kam eben die Frage auf, ihr Männer, liebe Brüder, was soll man denn tun? So wie wir gebaut ist, wir haben den Messias ja wahrscheinlich ermordet. Ja, wie will man denn von dieser Schuld frei werden? Das ist ja schon nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch unmöglich. Da kriegt man lebenslänglich, wenn man einen Unschuldigen umbringt. Und damals den Messias, auf den bis heute ganz Israel wartet, außer den Messias, gläubigen Juden, die es inzwischen schon gemerkt haben, dass er schon da war und bald wiederkommen wird, wie wir es auch glauben. Ja, also, das macht der Heilige Geist. Die hatten keine Übersetzer wie in Brüssel bei unserem Europaparlament. Ich war immer froh, dass es diese technischen Dinge gab. Im CVM sind wir ja so international vernabelt und so gut Englisch konnte ich nicht. Die Vorträge kamen meistens über Englisch und der Meinungsaustausch auch. Da war ich so dankbar, dass wir so einen kleinen Mann im Ohr haben konnten, die dann in unserer Sprache sagten, was die in unverständlicher Sprache für mich sagten. Und die Engländer meinten, ich wäre so ein guter Zuhörer gewesen über diese technischen Mittel, dass ich auch gut mal den German bei so einer großen Versammlung machen könnte. Ich sage, ich kann doch kein Englisch, du machst das schon. Und dann habe ich da den German gemacht, habe die Sitzung geleitet, geht heute mit technischen Mitteln. Aber damals brauchte Gott das überhaupt nicht. Ja, wunderbar. Wir kommen auch, aber ich habe auch gemerkt, bei meinen Sprachschwächen, Gott kann das auch heute noch machen. Ihr wisst ja, dass ich etliche Mal in Israel war, mit toratreuen Sportlern in Israel Kontakte aufgebaut habe, sie auch nach Deutschland geholt habe und die konnten besser Englisch als wir alle zusammen. Natürlich auch Hebräisch, Ivrit. Aber die können natürlich auch noch andere Sprache. Naja, ich also dahin, sollte das organisieren. Und dann habe ich was entdeckt, ich habe euch das schon mal erzählt. Da habe ich die Sprache des Herzens entdeckt. Und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Obwohl wir Sprachschwierigkeiten miteinander haben, haben wir uns verstanden. Und als ich für die Juden ein Menü für unsere privaten Gastgeber entwickelt habe, damit die bei uns essen können und nicht ihre eigenen Pötte mitbringen müssen, weil wir ja nicht koscher sind und unser Geschirr, obwohl wunderbar gespült, aber ist nicht koscher in ihrem Sinne. Dann habe ich also ein Menüplan entwickelt für die Zeit, wo sie in unserem Privatquartier, in meinen christlichen Häusern, ne, muss ich natürlich auch noch Nachhilfeunterricht in biblischer Lehre machen, denn das steht ja alles in der Bibel, warum die Juden so essen und nicht anders. Ja, also, gut, haben sie dann mitgenommen, diesen Schrieb, wurde vom Rabbi da drüben geprüft und dann schrieb mir der Leiter an: Manfred, das kannst du weiter so machen, ist von unserem Rabbi genehmigt worden. Sprache der Herzen. Ich wollte denen helfen, bei uns, liebevoll helfen, bei uns gastfreundlich bewirtet zu werden. Und das ist uns offenbar gelungen. Die haben bei uns in der Zentrale, in Wuppertal vom CVM, Missionarische Hochburg, haben die bei uns einen Sabbattisch am Freitagabend gekriegt. Als sie runterkamen nach der religiösen Waschung in den Saal, standen die in der Tür wie die kleinen Kinder, wenn sie ins Weihnachtszimmer kommen, das erste Mal den Weihnachtsbaum bestaunen. So saßen da. Dass Christen in der Lage sind, ihnen einen Sabbattisch aufzubauen, die Kerzen anzuzünden, weil die ja um die Zeit dann gar nicht mehr dürfen, hatten wir alle schon bedacht. Aus Liebe, aus Achtung und Wertschätzung, das konnten wir nicht. Also das waren auch manchmal einige Typen drunter, mit denen hätte ich nicht streiten wollen. Aber die haben dann manchmal für mich gestritten, in einer Weise, wo ich dachte, ja, gut, dass das meine Freunde sind. Ich möchte mit denen keinen Streit kriegen. Ja, also, der Heilige Geist macht uns fähig, auch Leute zu verstehen, zu achten und mit der Sprache des Herzens fähig zu werden, einander zu begegnen und miteinander zu kommunizieren, sagt man heute, miteinander Gemeinschaft zu haben. Wir springen mal ein bisschen weiter. Ich habe mich zu stark anhalten lassen, Nebengedanken. Ich wollte noch mal auf diese beiden Bilder zu sprechen kommen. Wie wird aus heiligen Solisten, Kaffeetrinkern, eine Gemeinschaft der Heiligen wie die evangelisch-freikirchliche Gemeinde hier in Karlstadt? Wirklich, ich meine das nicht spöttisch. Ich habe meinem Nachbar, den wollte ich gerne heute mitbringen, habe meinem Nachbar gesagt, wenn ich nicht so ein voll köpfiger Volkskirchler wäre, würde ich in die Gemeinde gehen. Das ist so, ehrlich. Wenn ich sehe, wie ihr Flüchtlinge aufgenommen habt, allein schon, dass ihr die begrüßt in ihrer Sprache und so weiter. Und wie ihr miteinander umgeht, wie ihr das so schafft, finde ich ganz großartig. Da kommt Liebe raus. Ihr merkt das vielleicht selber nicht, aber ich als Außenstehender merke das sehr wohl und darf es euch einfach als Ermutigung sagen. Also ihr seid hier empfehlenswert. Also, wir sind keine Solisten als Christen, Gemeinschaft der Heiligen, aber wie geht das? Krasser konnten doch die Unterschiede von Bildung, krasse Kultur damals nicht sein. Pader und Meder und Elamiter, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Auch hier tritt der Heilige Geist ordnen auf den Platz. Er gibt Eintrittsregeln in die Gemeinde und ja, er schenkt uns dort mitunter ganz neue Freunde, denn die Alten wollen ja von uns nichts mehr wissen, machen inzwischen schon ihre Witze über uns, die wir mit Ernst Christen sein wollen. Ja, Sie kennen ja die Geschichte oder ihr kennt ja die Geschichte, wie ein junger Mann zu dem Predigerfürsten Charles Haddon Spurgeon in London kam und sagte, können Sie mir nicht eine ideale Gemeinde vermitteln? Also ich hätte spontan gesagt, hier in der Gegend, wisst ihr schon, Freievangelische Gemeinde Karlstadt. Aber Spurgeon sagte was anderes. Der sagte, junger Mann, Suchen Sie, suchen Sie. Und wenn Sie gefunden haben, ich bin auch interessiert. Nur ich habe die Befürchtung, wenn ich Mitglied werde, dann ist sie nicht mehr die ideale Gemeinschaft. Na, ist viel Weisheit drin. Ja, ich denke, der Heilige Geist kann aus Rebellen, die sich gegen den Herrschaftsanspruch Christi auflehnen, Kinder Gottes machen, gehorsame Kinder Gottes machen, die einwilligen in Gottes Plan, die sich Gott zur Verfügung stellen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch im Rahmen ihrer Unmöglichkeiten. So will dann eben Jesus Gemeinde bauen. Wir Hauskreise, wir Vereine, wir Gemeinden, egal welche Konfession wir vertreten, wir, die wir in solchen Gemeinden sind, wir sind lebendige Bausteine und Jesus hat jeden von uns einen bestimmten Platz in der weltweiten Christusgemeinde vorgesehen. Und wenn wir dann schon so dazugehören, macht er uns auch fähig, das kann eben nur Jesus, macht uns zu lebendigen Steinen, zu Mitarbeitern auf dieser Baustelle, mit vielen Nebenbaustellen. Und er rüstet uns vorher aus. Es geht einfach nicht, dass einer sagt, ich kann nichts. Stimmt nicht. Wenn du Christ bist, dann hat Gott dir eine Gabe gegeben, auch wenn du vorher mittellos warst. Du musst nur sehen, dass dir diese Gabe gezeigt wird. Meistens geschieht das so mitten in der Arbeit, mitten im Aufwand, den eine Gemeinde treibt. Dass jemand sagt, könntest du mal? Kann ich sagen, nein, liegt mir nicht. Oder ich sage, gut, ich mache es, ich kann zwar nicht, aber ich mache es, wenn keiner da ist. Und auf einmal kann ich das. Auf einmal entwickelt sich da eine Gabe, von der ich gar nichts wusste. Geistesgabe. Und so baut Gott uns in seiner Gemeinde auch arbeitsmäßig ein. Und dann kommt so ein heikler Punkt. Ne? Wir leiden ja auch darunter und seufzen über den Zustand der Gemeinde. Nicht nur hier, überall, weltweite Gemeinde. Streiten und zanken sich. Hier in Europa hat man jetzt eine friedlichere Tonart angeschlagen, aber das Abendmahl können wir auch noch nicht alle miteinander teilen. Gut, also, Jesus hat jedem eine Gabe gegeben, und zwar für einen bestimmten Zweck, nicht zum Selbstzweck. Eine bestimmte Gabe gegeben, um in der Baustelle aktiv zu sein. Und wenn du in dem Bauabschnitt, wo Jesus dich eingegliedert hat, gehst, weil du es nicht mehr auszuhalten meinst, dann hinterlässt du dort eine Lücke und dort kommt der Weiterbau zum Stillstand. Denn etwas Bestimmtes, was du erledigen solltest, macht keiner mehr. Und die neue, vermeintlich ideale Gemeinde, die braucht dich überhaupt nicht, weil die für diese Aufgabe ein paar andere hat. Da bist du auf einmal arbeitslos im Reich Gottes. Also, Heiliger Geist, der macht was aus uns, egal wo er uns hinstellt. Seien wir also dankbar als Christusgemeinschaft, weltweite Anbindung und seien wir für Jesus verfügbare Leute. In diesem Sinn wünsche ich uns einen vielfachen Pfingstsegen und wir wollen auch im Gebet an die Jugend denken, die da einen großen Freikongress hat und an die vielen anderen christlichen Veranstaltungen, die draußen ihre Mikrofone aufgebaut haben und Lautsprecher und ihre Zelte drumherum, dass dort unser Herr in seiner Großzügigkeit und seiner Fähigkeit ungeahnten Ausmaßen die Wolken vorbeischiebt. Ich habe früher große Sportveranstaltungen organisieren müssen, im Freien natürlich auch. weiß noch, mein letztes Sportfest in Baden, da hatte ich eine Regenjacke an, die anderen auch, Regenschirm bei der Morgenandacht. Und dann habe ich die Jacke ausgezogen und habe gesagt, die Jacke des Pessimismus lege ich ab und wenn ich nass werde, aber ich traue Gott zu, dass er uns einen freien, trockenen Raum für diese Veranstaltung heute schafft. Hab dann demonstrativ die Jacke ausgezogen, hab sie auch nicht mehr angezogen. Wir waren gerade fertig, da krachte es wieder rein. Aber die Stimmung war so gut, als ich im Umkleideraum war. Ich dachte, was tobt denn da draußen noch? Guck raus, da spielen die immer noch Volleyball. Ja, so ist das. Gott ist großzügig. Also in diesem Pfingstgeist möchte ich Sie gerne entlassen. Es kann ja nachher weitergehen beim Kaffee trinken, wo Sie Ihre Gastfreundschaft zum Spielen bringen. Ihnen alles Gute, der Herr sei mit Ihnen.
Band ein Weg unserem Gott. Dieses Lied wollen wir jetzt noch gemeinsam singen und ich bitte euch dazu aufzustehen und dann auch zum Vater unser zum Segen stehen zu bleiben.
Uns das Gebet sprechen, das die weltweite Christengemeinde verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns durch Böses. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.